Hallo liebe Schachfreunde, zu Beginn der Episode zwei kurze Hinweise in eigener Sache. Zum einen möchte ich auf mein Buch Der Schachbooster hinweisen, das nun mittlerweile tatsächlich im Handel erhältlich ist. Es ist vor allem ein Schachlesebuch mit dem Ziel der Verbesserung im Schach und richtet sich an alle Spieler bis ungefähr 1800, vielleicht auch bis 2000 DWZ. Es enthält die 10 besten Methoden zur Steigerung der Spielstärke, wie zum Beispiel Partieanalyse, Taktiktraining, die besten Schachressourcen im Internet oder auch schachpsychologische Themen. Das Vorwort zu dem Buch hat Großmeister Niklas Huschenbeet geschrieben. Es ist zum Preis von 22 Euro überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Kauft es natürlich gerne und besonders würde ich mich über eine positive Rezension freuen auf Plattformen wie Amazon oder Thalia oder Weltbild. Die zweite Info: Schachgeflüster ist seit dem 1. März 2024 Teil der Chess Tigers. Die Chess Tigers sind eine schon viele Jahrzehnte lang existierende Gemeinschaft von schachverrückten Leuten mit verschiedenen schachlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel das Trainingscenter in Bad Soden, Schulschachaktivitäten, Schachturniere und auch der Chess Tigers Online-Shop. Und ich freue mich, dass auch Schachgeflüster künftig unter dem Dach der Chess Tigers agieren wird. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hier ist Schachgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zur 212. Folge des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse und ich interviewe in diesem Podcast Persönlichkeiten aus der deutschsprachigen Schachszene. Heute haben wir einen zweifachen Schweizer Meister zu Gast. Vermutlich ist er auch der populärste Schach-Podcast-Interviewgast der Welt, denn er war schon dreimal im Perpetual Chess Podcast, zweimal im 64 Podcast und darüber hinaus im Say Chess Podcast, im Chess Journeys Podcast und im Chess Experience Podcast. Und heute ist er endlich auch bei Schachgeflüster. Und der Grund, warum er so gefragt ist als Interviewgast, der liegt darin, dass er ein Experte für das Thema Verbesserung ist. Sein Newsletter und sein Schachblog Next Level Chess sind auf diesem Gebiet absolut führend und enthalten wichtige Ratschläge für Spieler, die ihre Spielstärke steigern möchten. In seinem Schachkurs Next Level Training hat er schon über 550 Schachspielern den richtigen Weg zur Verbesserung gezeigt. Einer seiner wichtigsten Ratschläge aus meiner Sicht ist die Ein-Drittel-Regel. Was das genau beinhaltet, das werden wir sicherlich nachher erfahren. Erstmal herzlich willkommen an Großmeister Noel Studer. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Ja, Noel, lass uns erstmal allgemein über das Schach reden. Am Wochenende war ich auf so einem Schachworkshop und da haben wir erstmal herausgearbeitet, was uns eigentlich so im Schach begeistert. Da kamen verschiedene Sachen, so wie ja die Unendlichkeit der Möglichkeiten oder dass man spielerisch fürs Leben lernen kann. Aber das Wichtigste war so das Thema Zugehörigkeit, einfach so unter seinesgleichen zu sein, bis hin zur Schachfamilie. Was waren für dich die wesentlichen Faktoren, dass du ja auch in der Kindheit und in der Jugend schon so viel Zeit ins Schach reingegeben hast?
Also als Kleiner war ich unglaublich motiviert durch den Wettkampf. Da war ich überbissen ehrgeizig eigentlich und das war so der Hauptfaktor am Anfang, dass ich einfach merkte, oh, ich bin gar nicht so schlecht in dem. Ich habe auch Fußball gespielt und Judo gemacht und tausend andere Sachen gemacht. Aber dann habe ich gemerkt, okay, im Schach klappt es sehr gut. Aber natürlich gefällt mir Schach als Spiel selber auch. Also gefallen mir wirklich die Möglichkeiten. Ich konnte mit 12 Jahren dann schon mit der Nationalmannschaft reisen und da gehst du irgendwo in die Türkei in so ein riesen 5-Sterne-Hotel und die Eltern lässt du zu Hause. Also alles drumherum war schon auch cool, aber das Spiel selber fasziniert mich und einfach, dass du auf dich alleine gestellt bist, das finde ich so schön eigentlich, weil im Fußball kannst du immer sagen, ja, der andere hat ja nicht so gut gekickt. Im Schach, du weißt, es sollte unentschieden sein. Also wenn du verloren hast, du musst einen Fehler gemacht haben. Dann musst du in den Spiegel schauen und die Partie anschauen und dort ja schauen, was falsch gegangen ist.
Ja, also es gibt keine Ausreden im Schach, ne?
100%, ja.
Stimmt es, dass du in der Jugend auf dem Sportgymnasium warst? Das habe ich irgendwo aufgeschnappt.
Ja, das ist richtig, ja. Ich habe ein Jahr länger gemacht. Aber dafür konnte ich dann Zeit für Turniere nehmen und wir hatten nur so 22 Lektionen pro Woche. Und es war schon lustig, weil es war eine Klasse von Musikern, Künstlern und Sportlern. Das war so Drittel, Drittel, Drittel. Das ist aber nicht die Ein-Drittel-Regel für die Leute, die das jetzt vielleicht denken. Genau, die kommt noch. Ja. Die hat schon ein bisschen mehr mit Schach zu tun. Aber das war schon spannend, weil ich muss sagen, ich war definitiv nicht so diszipliniert wie die anderen Sportler. Also die Schwimmer, die kamen normalerweise um 8 Uhr morgens und hatten schon ein Training gemacht. Also die sind dann um 5 Uhr aufgestanden und haben 2 Stunden trainiert und dann Schule und dann 4 Stunden Schule und dann wieder 2 Stunden Kraftraum und dann am Nachmittag noch irgendwie 3 Stunden Training. Und bei mir sah das schon ein bisschen lockerer aus, aber es gab mir so die Möglichkeit, nach Turnieren ein bisschen mehr Zeit zu haben, nicht gerade, keine Ahnung, 2 Wochen weg zu sein und dann nächster Tag musst du 4 Prüfungen ablegen. Das gab schon ein bisschen also Freiraum, um mehr Schach zu trainieren, aber eben ich war da noch nicht so diszipliniert, wie es vielleicht auf meinem Blog aussieht.
Und du hast gerade Turniere erwähnt und für die Zuschauer ist es ja auch immer interessant, so Anekdoten und verrückte Geschichten zu hören. Und ich habe mir eine aus einem Schweizer Podcast, in dem du auch warst, Kopfstark oder Kopfstark rausgesucht, wo du erzählt hast, dass du mal bei einer Junioren-EM warst, wo die Schachuhr verrückt gespielt hast. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
Ja, das war schon krass. Das war unter 16 Jahre die EM. Und ich hatte in der ersten Runde hatte ich den amtierenden Weltmeister geschlagen. Also ich war wirklich, bin super gestartet. Der war schon dann fast Großmeister. Ich hatte irgendwie 2-1 oder so. Und dann später im Turnier, ich glaube, ich hatte irgendwie 3 aus 4, also immer noch sehr gut, stand ich wesentlich besser gegen einen stärker klassierten Gegner. Und dann plötzlich hatte ich das Gefühl, ich hatte 20 Minuten und kurz später hatte ich 9 Minuten. Und ich dachte so, nee, das waren nicht 11 Minuten, irgendwas ist schiefgegangen. Habe die Uhr angehalten und den Schiedsrichter geholt. Und du kannst ja im Schach ziemlich einfach, auch mit Inkrement kannst du es nachrechnen. Wann haben wir begonnen? Wie viele Züge wurden gespielt? Wie viel Zeit sollten noch total auf der Uhr sein? Ich habe das schön nachgerechnet und beide, mein Gegner und der Schiedsrichter, haben gesagt, nein, nein, du spinnst einfach, die Uhr, die klappt. Und ich habe das 3-mal gesagt und dann, okay, gut. Die haben gesagt, nein, Schiedsrichter klickt wieder Start. Und dann war ich völlig im Stress, nicht nur wegen 10 Minuten weniger, sondern einfach mental irgendwie gedacht, hä, was ist jetzt da los? Hab dann in Zeitnot oder ja, unter Anführungszeichen Zeitnot, die Partie weggestellt und dann kam der 40. Zug und da kriegst du ja wieder die Zeit dazu, eigentlich 30 Minuten und ich hatte irgendwie noch 2 Minuten und dann steht plötzlich 42 bei mir.
Statt 32.
Ne? Yeah. Was ist denn jetzt passiert? Ja, jetzt spinnt sie schon wieder, ja. Und dann war die Partie war aber eh schon weg und ich war wirklich so wütend, ich hätte auch jede Gewinnstellung wahrscheinlich wieder eingestellt. Und dann komme ich am nächsten Tag in den Turniersaal und während der Partie laufe ich irgendwie im Turniersaal, da kommt der Schiedsrichter zu mir, tappt mich an und sagt, ja, tut mir leid, die Uhr war kaputt, die hat einfach die 1 nicht mehr angezeigt. Also du hattest eigentlich noch 19 Minuten, die Uhr hat einfach die 1 nicht angezeigt. Und dann hätte ich fast diese Partie auch noch weggestellt, weil ich schon wieder so wütend war. Und das war auch so ein bisschen, auch so ein Anschub, so okay, man muss die Emotionen im Griff haben. Das war sicher schlecht vom Schiedsrichter und auch nicht ganz fair von meinem Gegner, weil ich das Gefühl hatte, der hat das schon gemerkt. Aber wieder einfach auf mich selber zu kommen, ja, da muss man sich ein bisschen mehr im Griff haben und die Emotionen, ja, nicht gerade 2 Partien wegschenken wegen einem dummen Fehler.
Ja, aber trotzdem, also damit kann man ja auch nicht rechnen, dass eine Uhr so einen Fehler hat.
Ja, und wenn du noch 15 bist, das ist schon noch schwieriger, ja. Aber das ist, ich würde hoffen, dass wenn ich heute noch Schach spielen würde und so einen Fall hätte, dann denke ich, könnte ich besser damit umgehen.
Ja, Schach ist ja auch ein mentaler Sport, ne? Das spielt auch eine Rolle. Dann spulen wir mal ein paar Jahre vor. 2016 bei der U20-WM in Indien hast du eine Schachspielerin kennengelernt, die, wenn meine Infos nicht veraltet sind, jetzt deine Verlobte ist.
Das ist richtig.
Alessia Santeramo, weibliche FIDE-Meisterin, glaube ich. Und sie streamt ja auch. Das heißt, ihr seid beide im Schachbereich Schach-Content aktiv. Helft ihr euch da auch gegenseitig bei der Content-Produktion oder geht da jeder seinen eigenen Weg sozusagen?
Wir können uns gegenseitig schon helfen. Es ist auch irgendwie lustig, weil ich bin ja wirklich sehr stark beim Verbessern und ich sage jetzt mal ein bisschen ernster. Und Alessia ist sehr viel Entertainment. Bei ihr kannst du auch viel lernen, aber es ist wirklich auch um Entertainment. Und das ist eigentlich auch cool, dass wir uns so wie komplementieren und dann teilweise kann sie mir ein bisschen sagen, komm, jetzt ein bisschen lustiger darf es schon sein, ja, du kannst schon ein bisschen lockerer sein oder ich kann irgendwas mitgeben oder ich bin dann ab und zu mal auf dem Stream bei ihr und dann wird es ein bisschen ernster im Stream, dass ich dann wirklich Schachverbesserungsfragen beantworte. Also das ist schon cool, dass wir so zusammen arbeiten können. Aber die meiste Zeit schauen wir beide für uns und sie ist spezialisiert im YouTube und Twitch und ich bin eher im Schreiben. Also es ist wirklich eigentlich eine coole Kombination.
Ja. 2017 bist du der bis dahin jüngste Schweizer Großmeister geworden und ich glaube immer noch der, also jüngste, genau. Und für viele ist es ja so eine Art Lebenstraum, Großmeister zu werden. Und man merkt auch manchen EMs an, dass sie so richtig drunter leiden, dass es nicht werden und das Ziel irgendwie nie aufgeben und nicht loslassen können. Du hast es geschafft. Du hast aber andererseits auch mal in einem anderen Podcast erwähnt, dass es sowas wie eine Großmeister-Depression auch geben kann. Wie war das für dich, dieses Ziel erreicht zu haben, dieses große?
Also erstmal muss ich sagen, gute Vorbereitung. Ja, also so viele, ich glaube, so viele Podcasts wie du hat noch keiner vorher gehört. Da muss man schon Hut ab.
Von dir gibt es halt auch viele.
Genau, aber da die meisten sagen dann, na gut, dann muss ich gar keins hören. Ja, auf jeden Fall, ja, die Großmeister-Depression, das ist lustig. Also das habe ich jetzt mal ein bisschen so einfach erfunden, aber ich habe mit vielen guten Freunden gesprochen, die halt Großmeister auch wurden und das ist irgendwie ist so ein Riesenziel und wie du sagst, teilweise ein Lebensziel, ja, du bist kleiner Bube, seit ich irgendwie 8 war, dachte ich, oh, das wäre noch cool, so Großmeistertitel und dann wirst du das und bist 20 Jahre alt, bei mir jetzt, andere sind noch wesentlich jünger, dann denkst du, war das jetzt der höchste Punkt in meinem Leben, dann ist das ein bisschen traurig. Ja? Hoffentlich habe ich noch ein paar Jahre und das war jetzt der Höhepunkt. Also jetzt geht es nur noch runter. Ja? Das ist so ein bisschen das Gefühl vielleicht, dass man dann ja denkt, was jetzt überhaupt? Und für Spieler wie mich, wo jetzt ich bin nicht gerade durchgelaufen an die Weltspitze, sage ich mir jetzt mal, vielleicht so ein 12-Jähriger, der sagt, okay, gut, jetzt werde ich Weltmeister. Ja, der hat wieder so ein großes Ziel vor seinen Augen, aber als Schweizer Großmeister vor allem, da war ich auch schon Schweizer Meister einmal, da hatte ich wirklich auch schon jede Teammeisterschaft in der Schweiz gewonnen, da fragt man sich so ein bisschen, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Ja? Ich glaube, so diese tiefen Fragen, vorher hast du immer alles untergeordnet, diesem Großmeistertitel und plötzlich denkst du so, war das jetzt überhaupt wert? Was bringt mir das überhaupt? Ja, das kommen so große Fragen auf und ich denke, das ist für viele Spieler so.
Hm. Du selbst warst ja 6 Jahre Schachprofi von 2015 bis 2021 und da haben dich auch viele Trainer mit großem Namen begleitet. Vielleicht kannst du mal über die Trainer so ein bisschen was berichten und vielleicht auch die Kernratschläge oder die besten Ratschläge, die du bekommen hast.
Also ich habe schon ganz früh hatte ich mit einem Berner Trainer gearbeitet, der hatte vielleicht so 2000 Elo FIDE, das war wirklich so mein erster Jugendcoach, aber dann ging es ziemlich schnell, dass ich Oliver Kurmann, das ist ein internationaler Meister von der Schweiz, hatte und das ist einer dieser EMs, der schon lange, lange am GM-Titel arbeitet, ich hoffe, er schafft es bald, er ist wirklich ganz, ganz nahe daran, ich glaube, er hat alle Normen, aber die Zahl einfach noch nicht. Und dann bin ich schnell auch noch zu Artur Yusupov gekommen, der dazumals alle Schweizer Junioren trainiert hat oder war wie der Junioren-Nationalcoach so ein bisschen. Und das war natürlich auch enorm spannend. Dann, als ich Profi wurde, hatte ich das Gefühl, ich brauche eine Veränderung. Diese Veränderung habe ich dann mit Josef Dorfmann gemacht. Er hat früher mit Garry Kasparov zusammengearbeitet. Also das war auch sehr, sehr interessant. Josef war sehr, sehr stark russische Schule, würde ich jetzt mal sagen. Also wer Arthur kennt, das ist nicht die normale russische Schule, würde ich sagen. Arthur ist enorm lieb. Und die russische Schule ist normalerweise ein bisschen härter und kälter, würde ich jetzt mal sagen. Und dann zum Ende der Karriere habe ich noch mit Markus Rager zusammengearbeitet. Das ist der, ja, jetzt nicht mehr wegen Vincent, aber früher war es der beste deutschsprachige Spieler. Ich glaube auch der erste, der 2-7 erreicht hatte. Und das war auch sehr, sehr spannend, vor allem weil er halt eröffnungstechnisch enorm gut war. Ich bin eröffnungstechnisch ein bisschen faul und wollte auch nicht so viel daran arbeiten. Da konnte ich sehr viel von ihm profitieren. Wieso? Ja, sag, gib mir doch einfach das Zeug. Mach das für mich. Ich habe meistens Turniere gespielt und er hat dann über die Nacht Sachen vorbereitet und am Morgen habe ich einfach die die fertige Eröffnungsdatei gekriegt und das hat mir sehr so weitergeholfen.
Und der eine brillante Ratschlag, gab es den oder ist es mehr so die Summe einfach?
Ich fand Josifs Mindset fand ich sehr cool, weil er immer gesagt hat, wir trainieren wie ein Weltmeister und dann schauen wir, wo es hingeht. Also es ist wie so, konzentrier dich auf das, was du kontrollieren kannst, wie du trainierst und dann der Rest sehen wir dann. Arthur hat viel die Freude am Schach hervorgehoben und für ihn war das wirklich wichtig, dass die Junioren auch Spaß daran haben und nicht nur völlig aufs Resultat verkrampfen. Das fand ich sehr cool. Es ging dann aber so weit, dass er mir gesagt hat, ja, willst du wirklich Profi werden? Und finde ich auch eine gute Frage eigentlich. Ja, das soll sich jeder wirklich stellen. Hat dann aber als Profi nicht mehr so gut gepasst. Aber bei Arthur habe ich wirklich einfach das war wie so ein zweiter Vater eigentlich. Immer enorm herzlich, immer da für dich, immer Verständnis gehabt für auch dumme Fehler und die Schweizer Junioren waren wirklich auch teilweise, wir haben nicht viel gearbeitet, wir haben dumme Fehler gemacht, wir haben an Turnieren vielleicht ein bisschen zu wenig geschlafen und da hat er immer sehr, sehr viel Verständnis gehabt. Das ist vor allem das, was mir von Arthur geblieben ist. Und bei Markus, da gab es so eine Regel, die ich mochte, das war, wenn du zu lang denkst, machst du immer einen Fehler. Also nach 15 Minuten denken, das ist für die klassische Partie, musste ich wie kurz nachdenken, was ist der logischste Zug? Und dann überlegen, verliert der Zug? Und wenn nicht, dann musste ich den machen. Also wie so ein Stoppsignal, weil wenn ich zu viel gedreht habe und nur noch nachgedacht und dann überprüfst du die gleichen Varianten, machst irgendwas Komisches und am Schluss habe ich wirklich den absurdesten Zug ever gemacht. Und da hat er gesagt, nee, das müssen wir durchbrechen. Und das ist sicher was meinen Schülern jetzt auch sehr hilft.
Okay.
Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Schachspielen bekommen haben und noch auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, möchten wir unsere Online-Schachakademie Chessimi ans Herz legen. Dort findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, also zur Eröffnung, zum Mittelspiel und zum Endspiel, und zwar für unterschiedlichste Spielstärken, vom Schachanfänger bis zum Profi. Das Besondere an den Kursen ist, dass ihr diese zum sofortigen Download erhaltet. Das heißt, ihr könnt die euch bequem auf all eure Geräte herunterladen und gerne auch offline nutzen. Zusätzlich erhaltet ihr, weil wir uns dasselbe als aktive Schachspieler immer gewünscht haben, PGN-Dateien gratis dazu. Das heißt, ihr könnt euch in Zukunft das Abtippen der Varianten sparen. Also schaut doch einfach mal bei chessimi.com vorbei, ob dort auch was für euch dabei ist. Und wenn dem so ist, dann nutzt gerne den Gutscheincode Schachgeflüster10, spart damit selber 10% auf alle Kurse und unterstützt zeitgleich noch Michael mit seinem Podcast. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
Dann springen wir nochmal ein Jahr nach vorne und zwar im Sommer 2017. Da hat dein Leben einen Einschnitt erhalten durch einen Unfall und du hast auch schon in anderen Podcasts davon erzählt. Deswegen glaube ich, kann ich dich offen fragen, ob du nochmal erzählen kannst, was passiert ist und was die Folgen für dich waren und vielleicht auch ungeahnt gute Folgen im Rückblick.
Ja, mega blöd, ja. Wenn du jemandem sagst, du hast eine traumatische Kopfverletzung, denken sie so, boah, Autounfall oder das muss irgendwie krass gewesen sein. Nee, ich bin einfach in eine Türkante gelaufen. Also da waren wir in so einem Schweizer Chalet in den Bergen und meistens sind die Eingänge sehr tief. Da müsste ich mich jedes Mal ducken, um nicht den Kopf anzuschlagen. Und dann einmal bin ich einfach zu früh hochgegangen. Und da habe ich den Oberkopf wirklich voll in die metallige Türkante reingehauen. Und dann war das 2 Tage lang, war das Laufen nicht ganz so einfach. Das war aber gerade vor dem Bieler Großmeisterturnier. Und das war wie das wichtigste Turnier, das es gibt in der Schweiz. Und es war das erste Mal, als ich dort eingeladen wurde. Und da hat der Lee-Comic gespielt und wirklich einfach Riesengrößen. Und ich wollte einfach unbedingt dieses Turnier spielen, bin ich gar nicht zum Arzt gegangen. Und dann wurden Kopfschmerzen immer schlimmer. Teilweise konnte ich wirklich 5 Minuten konzentrieren und dann musste ich aufs Bett liegen. Ich bin einmal in der Nacht zum Notfall gefahren, weil ich aus dem Bett gerollt bin, weil ich nicht mehr das Gleichgewicht halten konnte. Also es war alles schief. Ich hatte das Gefühl, dass ich an einem Hang liege, aber es war mein Bett. Also das Hirn hat mir ein paar witzige Scherze gemacht oder nicht so lustige Scherze gemacht. Und weil das dann nicht wirklich gut behandelt wurde, also erstmal dachte man, das ist einfach Stress, auch weil die Distanz halt zu diesem Unfall schon ein bisschen her war. Und nur so eigentlich 3 Jahre später, 3,5 Jahre später, wurde die richtige Diagnose gesetzt im Nachhinein. Oh. Und das heißt auf Englisch Traumatic Brain Injury. Ich glaube, Schädel-Hirntrauma,
sagt Google Translator. Ja.
Schädel-Hirntrauma muss das sein. Schau, ich spreche fast besser Englisch mittlerweile. Aber liegt eher an meinem schlechten Deutsch als am guten Englisch. Auf jeden Fall,
aber du musstest dich ja dann auch anders irgendwie, du warst ja Schachprofi, musstest anders damit umgehen, ne? Mit Konzentrationsphasen und so.
Ja, also das war schon schwierig, weil lange hatte ich auch zusätzlich zum physischen, also dass es einfach nicht ging, kam der mentale Stress von, du bist falsch, weil die haben mir gesagt, ich bin zu gestresst. Und ich dachte, okay, jetzt muss ich relaxen. Und ich ging 3 Wochen in die Ferien, ging nicht besser, ja. Also das war irgendwie, auch das war schwierig. Ich musste irgendwie meine Limiten komplett kennenlernen und denken, okay, ich habe vielleicht 3 Stunden pro Tag, 4 Stunden pro Tag, wo ich wirklich fokussieren kann. Und jetzt, was mache ich? Was ist wirklich wichtig? Und deshalb, das hast du angesprochen, wie das Positive daraus ist. Ich wurde so minimalistisch und so viel darüber nachgedacht, was macht wirklich Sinn, dass ich jetzt sehr gut auch Spielern helfen kann, die halt wenig Zeit in ihrem Tag haben, nicht weil sie eine Kopfverletzung haben, sondern weil sie einfach noch arbeiten. Ja? So, was machst du mit einer halben Stunde, mit einer Stunde am Tag? Und ich glaube, das kann fast oder kein anderer Großmeister so nachfühlen wie ich, weil ich wie im Vergleich zu allen anderen immer viel weniger machen konnte und aber trotzdem dann so besser wurde. Oder ich gemerkt habe, wenn ich mehr mache, dann bringt das nichts, weil der Kopf einfach nicht mehr Sachen aufnehmen kann.
Wir kommen gleich zu deinem Kurs, aber vorher will ich deinen Werdegang noch ein bisschen abschließen. Und dazu gehört ja auch, dass du dann im August 2021 nach 6 Jahren als Schachprofi zurückgetreten bist und das im Alter von nur 24 Jahren. Also jetzt ist ja nicht jeder ein Vichy Anand, der noch mit 50 Schachprofi ist oder ja, Halbprofi, jedenfalls noch Weltspitze. Aber 24 ist er doch schon sehr jung, um sich zur Ruhe zu setzen. Was hat da den Ausschlag gegeben?
Ja, es waren verschiedene Punkte. War schon auch die Gesundheit, weil es halt schon sehr streng war, wie immer diese Limiten zu haben und immer, ich musste so ein Turnier konnte ich planen und dann musste ich wieder 2 Wochen Pause haben und ich hatte all diese speziellen Sachen nur, damit ich einigermaßen gesund bin während einem Turnier. Da wollte ich auch mal wirklich eine Auszeit nehmen und schauen, ob das wirklich besser wird. Zusätzlich hatte ich so, das professionelle Schachumfeld finde ich jetzt nicht so ganz cool, sagen wir dem mal so. Ja. Es gibt immer noch viele Remisabsprachen, es gibt sogar Partien, die verkauft werden. Es gibt wirklich so, wenn man mal so reinblickt, dann findet man das nicht mehr so lustig und jetzt ich muss immer schmunzeln, wenn jetzt irgendwie da die ganzen Cheating-Vorwürfe online und dies und das und dann denke ich, mich überrascht es leider nicht, aber es ist schon schade, was abgeht, weil ich bin im Herz eigentlich wirklich Sportler. Ich habe auch immer in der Schweiz mit sehr vielen Sportlern von anderen Sportarten zu tun gehabt und wenn ich da ein bisschen erzählt habe, was im Schach abgeht, dann haben sie alle gedacht, dass das irgendwie erfundene Storys sind und nicht echte. Also da habe ich das Umfeld war sicher auch nicht das, was mich enorm inspiriert hat. Und dann der dritte Punkt war, wieso, wenn du Profi bist im Schach, dann hast du vielleicht so ein paar Leute, mit denen redest du über das, was du findest. Also du hast eine Neuerung und die teilst du vielleicht mit 2, 3 Leuten. Aber sonst solltest du ja auf deinem Mund sitzen, weil es ist jetzt nicht schlau, irgendwie zu twittern. Ich habe jetzt gerade da die Neuerung gefunden, ich will die bald spielen. Ne? Und ich fand das so schwierig. Also meine Trainer mussten mir teilweise auch sagen, sag das nicht weiter oder sei da ein bisschen vorsichtiger, wem du all dein Wissen weitergibst. Und ich merkte, dass ich das eigentlich will. Und dann habe ich begonnen, schon ein bisschen, bevor ich zurückgetreten bin, den Blog zu schreiben. Und das hat mir einfach viel mehr Freude gemacht, wie Sachen zu teilen und nicht einfach etwas rauszufinden und dann, oh, jetzt muss ich darauf sitzen, bis ich vielleicht in 3 Jahren die Neuerung spielen kann.
Also ein Stück Freiheit auch, was durch den Rücktritt entstanden ist. Ja, und dann ja, können wir gerne mal drüber sprechen, was du anbietest. Also ich bin über Twitter auf dich gestoßen, da hast du dann ab und zu auf deine Blogartikel verwiesen. Also wer mal die Seite besuchen möchte, nextlevelchess.blog, und dann gibt's auch den Newsletter. An wen richtest du dich denn genau mit deinen Angeboten und was ist da drin sozusagen?
Also der Blog und der Newsletter sind wirklich sehr querbeet. Also es ist einfach das Wichtigste ist, wieso das meiste geht darum, wie wirst du besser im Schach, wie du das schon erwähnt hast. Ja, also wenn jemand sagt, ich höre gerne Schach, ich schaue gerne Schach, aber ich will eigentlich nie trainieren, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für jemanden. Aber jeder, der, ich würde mal sagen, einen Schachpodcast hört und so weiter, der will so ein bisschen verbessern, ist ja schon meistens cool. Ja? Und für diese Leute ist das gemeint. Ich habe wirklich von Anfängen bis zu 2.7 habe ich eigentlich fast alles auf meiner E-Mail-Liste mittlerweile. Also es ist sehr, sehr spannend, weil halt auch viel Mindset dabei ist. Und sobald Mindset dabei ist oder eben so Trainingsstrategien, wird das viel, kann das für sehr viele Leute angewendet werden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Positionen ausarbeite oder sage, da müsstest du das spielen oder irgendwie Carlsen-Partien analysiere. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin mehr wirklich über wie trainiert man wirklich, wie löst man Schachaufgaben, welche Bücher sind es wert, gelesen zu werden, wie teilst du deine Schachzeit auf. Das sind mehr so generelle Fragen, die ich sehr gerne versuche zu beantworten. Und deshalb eigentlich jeder, der ein bisschen besser werden möchte im Schach, ist da gut aufgehoben.
Okay, und neben dem Blog gibt es auch den Kurs Next Level Training. Und jetzt hast du seit ein paar Tagen noch einen zweiten Kurs online. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen das sortieren, was für wen gedacht ist.
Genau, also das Next Level Training, das ist wirklich so ein kompletter Kurs zu, wie wird man besser im Schach, also wie trainiert man richtig. Da gehe ich durch ein paar so Mindset-Prinzipien durch, auf was man sich fokussieren sollte, wenn man besser werden will in irgendwas. Also das kann man dann auch bei einem anderen Hobby anwenden. Und dann geht es wirklich darum, wir sagen, wie wird man besser in den Taktikaufgaben. Und dann gehe ich durch, was sollte man trainieren, wie kann man das anwenden während der Partie. Dann gehen wir zu Eröffnungen, zu Strategie. Also alles wird abgearbeitet, wie trainiere ich im Schach. Und dann am Schluss kann jeder seinen eigenen Trainingsplan erstellen und so wie sein eigener Coach werden. Weil im Schach ist so, dass wir haben teilweise nicht das Budget, dass wir einfach einen 100% Trainer anstellen können. Das heißt, das meiste von meinem Training habe ich selber organisiert und das möchte ich eigentlich wie für meine Schüler auch machen. Also man muss nicht jemanden dann haben, der das machen soll für einen, sondern man kann das dann selber ein cooles, gutes Trainingsprogramm aufstellen und man weiß auch, was muss ich genau machen und wie kann ich dabei bleiben. Also meistens ist ja auch so, man hat gute Vorsätze, aber dann ja, ist irgendwie, jetzt ist schon wieder März und dann hat man den Vorsatz vom Januar schon wieder nicht hingekriegt. Ja, also auch solche Sachen werden dort behandelt. Und dann gibt es den zweiten Kurs, das ist für Anfänger bis 1200 auf chess.com, das ist so 1400 Lead-Chess. Und das ist wirklich mehr ein schachlicher Kurs, wo ich durch alle Basics gehe, die man wissen sollte, um diese 1200 online auf chess.com zu erreichen. Also da geht es darum, die Eröffnungsprinzipien zu lernen. Da geht es darum, jede Figur wie kennenzulernen und zu wissen, wann ist ein Läufer gut, wie kann ich den besser benutzen, welche Bauernstrukturen sind solide und so weiter und so fort. Das ist wirklich mehr schachspezifisch, aber halt spezifisch wirklich für Anfänger. Wenn irgendjemanden hat, den er kennt und diese Person will Schach lernen, aber die können noch nicht richtig Schach spielen, ist das auch eine coole Möglichkeit, diesen Kurs zu schenken, weil dort sind sogar die Regeln drin. Also da kann man wie alles von Grund auf lernen.
Okay, und der Name von diesem Anfängerkurs ist Beginner
Chess Mastery.
Beginner Chess Mastery, okay. Ja, also ich rede hier in dem Podcast ja auch gern über Schachverbesserung, ist immer ein interessantes Thema, aber ich frage mich manchmal, was daran eigentlich so wichtig ist, weil wir sind ja alle Hobby- und Freizeitspieler und eigentlich sollten wir das Spielen viel mehr genießen, anstatt immer in diesem Hamsterrad der Verbesserung zu sein. Du lebst natürlich jetzt auch schon ein Stück weit von diesem Hamsterrad. Ja, warum ist das eigentlich so wichtig? Also kannst du das erklären?
Ich glaube, wir haben wie so ein, also erstens möchte ich sagen, es geht weniger um die Verbesserung vom Rating. Ich denke, das ist wie das Hamsterrad ist, wenn man sich nur auf diese Zahl fokussiert.
Was ja viele auch tun.
Genau. Also wirklich irgendwie, wenn ich 18-20 habe, bin ich ein guter Mensch. Wenn ich 17-90 habe, bin ich scheiße, ja. Also das war bei mir im Extremfall wirklich so im Monat Januar war gut, weil ich hatte ein gutes Turnier. Im Monat Februar war schlecht, weil ich hatte ein schlechtes Turnier. Ich glaube, das ist sehr gefährlich und wirklich ein Hamsterrad. Was mir am wieso Verbessern vom Schach gefällt, ist wirklich, dass man einige Prozesse fürs Leben lernen kann. Und wenn ich richtig Schach trainieren kann, dann kann ich eigentlich alles verbessern, was ich möchte. Und so eine gewisse Verbesserung oder eine Aspiration, die bestmögliche Version von mir selber zu sein, ich denke, das ist gesund. Also das hilft dann auch nicht einfach 12 Stunden auf dem Sofa zu liegen und irgendwelche Shorts anzuschauen, sondern auch irgendwas Sinnvolles mit dem Leben anzufangen. Ja? Und das finde ich faszinierend, weil eben das Schach hat wie so diese Mindset-Komponente auch drin. Wenn man sich zu fest darauf fokussiert, wie es jetzt gerade funktioniert, dann ist das langfristig eigentlich schlecht. Also man sollte langfristig denken und auf den Prozess achten, also richtig trainieren, wie kann ich Vollgas geben, wie kann ich mein Hirn voll brauchen, wie kann ich mich dazu auch ein bisschen zwingen, ein bisschen schwierigere Sachen zu machen, weil das langfristig auch mehr Zufriedenheit auslöst. Also ich habe erst gerade so einen Kurs gemacht, ich weiß nicht, ob du die Wim Hof Methode kennst, das ist so Kälte- und Atemtechnik kombiniert. Und da geht es wirklich darum, dass man 2 Minuten ins wirklich kalte Wasser, 5-gradige Wasser reinsitzt. Und das ist unglaublich, wie gut man sich danach fühlt. Und ich habe erst gerade auch ein Buch gehört, das heißt Dopamine Nation. Und da geht es auch darum, dass der Weg zu mehr Zufriedenheit kann tatsächlich Schmerz sein. Also so zum Beispiel, du gehst ins Fitness und dein Muskel brennt ja dann richtig, aber danach fühlst du dich gut. Ja? So diese Art von ein bisschen Schmerz, also ein bisschen über dein Limit zu gehen, ich finde, das kann man im Schach gut trainieren. Also wenn man immer nur da sitzt und Bullet spielt, ist es halt nicht so gegeben und das Rating wird es dann auch in Zukunft schon widerspiegeln, dass man nicht das Richtige gemacht hat.
Ja. Und wenn man sich systematisch verbessern möchte, braucht man einen Trainingsplan, hast du gesagt. Und vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Drittelregelung vom Anfang mal genauer zu erklären.
Ja, genau. Ja, also da habe ich einfach gemerkt, dass sehr viele Leute komplett überfordert sind. Was muss ich eigentlich tun? Also es gibt viele Leute, die möchten besser werden, aber es gibt ja tausende YouTube-Videos und Blogs und Bücher und was auch immer. Und dann habe ich diese Drittelregel mal so ausgearbeitet, die sagt, dass ein Drittel deiner Zeit solltest du Taktikübungen machen, also einfach deine Taktikvision verbessern. Dann den nächsten Drittel deiner Zeit solltest du Partien spielen und diese analysieren. Das Analysieren ist wirklich sehr, sehr wichtig. Partien spielen ist für viele Leute kein Problem, aber das Analysieren ist dann so ein bisschen näh. Und dann der dritte Drittel, das ist dann für Eröffnungen, Strategie oder Endspiel. Und das gibt so ein, ja, so ein Konstrukt, wo man sich daran halten kann, dass man merkt, bin ich etwa so im richtigen Bereich drin? Oder zum Beispiel bei mir beim Blog ist wirklich so ein Thema, das immer wieder kommt, ist einfach viel zu viel Eröffnung. Also da gibt es Leute, die sind 80%, 90% Eröffnungen dran. Und dann merkt man, das ist wahrscheinlich nicht das Richtige.
Ja, dann gehen wir doch mal die einzelnen Drittel durch. Fangen wir an mit dem Taktiktraining. Da hast du einen überraschenden Ratschlag, nämlich, dass man das Taktiktraining quasi schriftlich macht, also die Lösung aufschreibt. Wozu ist das gut?
Also ich finde es ganz wichtig, dass man die richtigen Angewohnheiten hat im Schach. Und was man merkt, ist, wenn jemand zu viel online vor allem Taktik übt, da kann man ja schnell mal einfach einen Zug ausprobieren. Und dann ist schnell mal so ein bisschen Try and Error. Also man macht mal einen Zug, stimmt der halt nicht, okay, dann der nächste. Und das zeigt sich dann auch in Partien, dass die Leute keine Geduld mehr haben, wirklich einen Zug durchzudenken. Nicht nur, oh, der sieht schön aus, weil bei Taktikaufgaben geht der schöne Zug meistens. Aber in der Partie, nee, der schöne Zug, der muss nicht immer funktionieren und dann kann es zu spät sein. Und deshalb will ich und das habe ich übrigens auch selber so sehr, sehr häufig gemacht, immer wirklich die Lösung zuerst aufgeschrieben und dann erst wie die Lösung angeschaut. Und das hilft auch, dass man sich wirklich gut selber überprüfen kann, weil bei mir, das ist mir so im Kopf geblieben, immer bei den Französischwörtern in der Schule, da hatten wir so ein Buch, auf der einen Seite das deutsche Wort und dann musstest du halt, wie heißt die französische Übersetzung, ja? Und dann, wenn ich das so schlampig gemacht habe, habe ich einfach immer die Seite umgedreht und dann das französische Wort so halb gesehen und, ja, natürlich, ja, das wusste ich ja. Und dann bin ich wieder zurückgegangen, ja? Und dann trickt man sich so da rein zu denken, ja, ich wusste das ja. Wenn dann der Test kommt und man kann nicht kurz die Seite so ein bisschen rumbiegen, dann hat man keine Ahnung. Wirklich einfach null. Und das ist im Schach so ein bisschen ähnlich, habe ich das Gefühl. Das ist ja auch, viele Leute haben irgendwie Chess.com Puzzle Rating 2500 und dann richtige Elo 1400. Ja, also es gibt so riesige Differenzen. Das ist meistens auch so, weil man einfach nicht die Partiesituation im Training richtig nachmacht. Und das Wichtigste im Training ist wirklich, dass man ähnliche Voraussetzungen hat wie dann in der Partie. Und das heißt, man muss alles richtig durchrechnen. Wenn man da irgendwo einen kleinen Fehler gemacht hat, könnte einem das die Partie kosten. Und deshalb ist es wichtig aufzuschreiben und dann das zu vergleichen. Und dann weiß man wirklich, hätte das in der Partie geklappt oder nicht.
Was mich bei diesen Taktik-Apps auch immer so stört, ist, dass es fast immer Offensivtaktiken sind. Also du musst immer fast immer irgendwie was opfern. Und im wahren Spiel geht es ja auch viel um Defensive oder auch um Vermeidung von Blundern, ne? Also von Patzern. Und ich trainiere da gern mit Aim-Chess, weil es da so spezielle Tools gibt, wie zum Beispiel Blunder-Preventer oder Defender, wo du dann wirklich nur solche Taktiken kriegst. Was hältst du davon oder was empfiehlst du für Tools oder Bücher oder zum Taktiktraining?
Also ich denke, grundsätzlich ist es wichtig, dass man ab und zu Positionen probiert oder lösen muss, wo man nicht weiß, um was es überhaupt geht. Also ein bisschen weiter noch gehen als sagen, okay, ich mache jetzt mal das Defensive, sondern einfach eine Stellung hat und gar nicht weiß, ist das überhaupt eine Taktikaufgabe oder nicht. Und das finde ich cool, das gibt so Bücher zum Beispiel, es gibt ein Buch, das heißt 600 Practical Exercises, glaube ich, von Cheng müsste das sein. Da geht es einfach darum, das kann auch ein Entwicklungstool sein. Also du musst wirklich hinsitzen und du musst halt überlegen, geht da was oder nicht? Und da hast du die zusätzliche Info nicht, da muss was gehen. Und dann wird es wirklich eckliger. Also das mag ich, das ab und zu so einzubauen. Ich kann mich erinnern, vor allem mit Markus Rager haben wir das so oft gemacht, dass er mir einfach 6 oder 12 Stellungen geschickt hat. Dann hat er gesagt, du hast eine Stunde Zeit, schreib deine Lösung für alle Positionen auf. Und du musst auch irgendwie die Zeit einteilen, ja? Einfach eine Stunde Zeit. Alles muss irgendwie gelöst sein, in Anführungszeichen. Und dann haben wir geschaut, okay, oh, da war eine Taktik, da war eine lange Kalkulation drin, aber da war die Taktik, die ausgeschaut hat, als wäre es gut, die war eigentlich ein Trick, weil dann der Gegner irgendwie im fünften Zug noch eine Idee hatte und die richtige Lösung war einfach, den logischen Zug zu spielen, zum Beispiel. Also da übt man dann wirklich richtig die Partie. Und ich glaube, das hilft natürlich auch die Taktik-Sachen. Also irgendwie, wenn man jetzt die Gabel noch nicht so gut kennt, dann macht man halt mal Gabelaufgaben. Aber dann irgendwann wie so einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich löse jetzt Aufgaben wie in der Partie. Also ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Taktiken gibt oder nicht.
Okay, also über Taktiktraining könnte man noch viel reden, aber lass uns zum zweiten Drittel übergehen. Partien spielen, okay, das ist einfach, aber Partien analysieren. Schreibt man da auch was auf oder reicht es, wenn man online gespielt hat, einfach die Partie durchzuklicken entlang der Computerbewertung?
Ja, ich würde da schon Notizen machen, weil das bleibt einem besser. Also eine so ein Problem, was ich häufig sehe, ist viele Leute, die wollen einfach wissen, was wäre besser gewesen. Ja, das ist so, ich schaue eine Partie durch, oh, dieser Zug wäre besser gewesen. Okay, jetzt weiß ich es, geht's weiter. Aber das ist nur die Hälfte der Arbeit. Was man dann eigentlich machen sollte, ist, sich zu fragen, wie kann ich nächstes Mal diesen Zug finden? Oder was ging schief? Weil das ist der große Unterschied. Wenn ich jetzt einfach irgendeine Partie durchschaue auf dem Internet, ja, da kann ich auch die Engine anstellen und dann einfach schauen, ja gut, da wäre dieser Zug besser gewesen. Dann ist es ja gar nicht meine Partie, ist interessant, aber bringt mir nicht so viel. Was eigentlich bei meiner Partie das Wichtigste ist, ist, wie war mein Denkprozess und wie muss ich denn anpassen, um das nächste Mal den richtigen Zug zu finden.
Ja. Also, ich muss kurz die Katze rauslassen, weil die jammert da hinten ganz erbärmlich.
Kein Problem.
So, sorry, jetzt ist sie weg. Jetzt weiß ich, wahrscheinlich kommt sie gleich wieder. Aber okay. Gründe rausfinden, warum man einen Fehler gemacht hat. Was sind denn die Hauptgründe für, ich sag mal, unter 2000 DWZ? Warum verliert man Schachpartien?
Also viel wird schon auch noch mit taktischen Fehlern gemacht. Also es ist ganz wichtig, dass man sieht, habe ich irgendwas verloren? Habe ich eine Figur eingestellt? Muss auch gar nicht eingestellt sein, kann aber auch irgendwie so 2-3 Züge lang sein. Oder sonst, wo hat die Partie gekippt? Das ist auch so eine wichtige Sache, die man sich fragen kann. Und dann kann man das auch mit seinem Gefühl wie vergleichen. Also was ich bei klassischen Partien immer gemacht habe, ich habe so das erste Mal bin ich ohne Engine durchgegangen und habe meine Gefühle der Partie niedergeschrieben. Also was waren wichtige Kalkulationen, die ich gemacht habe? Was wären Alternativzüge, die ich nachgedacht habe und dann mich nicht dafür entschieden habe? Dann hat man so ein Wissen, okay, was ging mir eigentlich während der Partie durch den Kopf? Wieder so dieser Vorteil von, wie kann ich nächstes Mal besser denken eigentlich? Und dann beim zweiten Durchgang kann man dann mit der Engine durchgehen und dann eben vergleichen, okay, das war der falsche Zug, hatte ich den überhaupt auf dem Schirm? Oder habe ich den komplett nicht auf dem Schirm gehabt? Dann wäre es so ein Kandidatenzugproblem. Ja. Also das findet man teilweise, dass Leute hatten einen Zug einfach gar nicht irgendwie so bei, zum Beispiel, wenn was genommen wird. Ja. Wenn was getauscht wird, ist so automatisch, okay, er nimmt meinen Springer, ich nehme mal zurück. Und dann merkt man plötzlich, oh, da gab es einen Zwischenzug. Dann muss man sagen, okay, gut, ich muss wahrscheinlich während der Partie mich dazu zwingen, bei jedem Zug zu fragen, habe ich eine Alternative? Oder kann ich das Offensichtliche machen? Also da kommt es immer enorm drauf an, was der Fehler ist. Aber ja, ich denke, das ist auch wichtig. Jetzt habe ich deine Frage, glaube ich, gar nicht so voll beantwortet, wie man die Partie verliert. Kann das sonst noch machen, wenn du denkst, das ist wichtig.
Nee, war alles gut, war genug drin, glaube ich. Ja. Okay. Was ist denn im dritten Drittel drin? Also ich kann mir vorstellen, Endspieltraining oder Bücher lesen oder YouTube-Videos angucken oder was würdest du da empfehlen?
Ja, also ich würde den dritten Drittel würde ich wirklich ein bisschen anpassen, je nach deinen Stärken und Schwächen. Also das kann man, viele Leute denken eben, das sind die Eröffnungen, dann arbeitet man vielleicht ein bisschen mehr an den Eröffnungen. Man kann aber auch sagen, okay, ich mache jetzt einen Monat, mache ich Eröffnungen, dann mache ich einen Monat Endspiele, dann mache ich einen Monat Strategie und dann immer wieder so ein bisschen rundherum. Dann hat man auch wieder einen einfachen Zyklus, den man machen kann. Und das ist alles, was mehr ja mit Büchern oder Kursen, so ein bisschen passivere Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, weil eben Spielen ist wirklich voll, das Hirn muss voll da sein. Taktikaufgaben wiederum, man sollte wirklich voll da sein. Und das dritte Drittel ist mehr so ein bisschen, man kann sich ein bisschen mehr zurücklehnen. Jetzt sollte das nicht unbedingt zu viel sein, weil wenn man dann nur noch voll passiv, dann nimmt man gar nichts mehr mit. Aber es kann schon sein, dass man dann mal ein Buch hat und dann da durchgeht, ein paar Partien durchgeht oder man hat irgendwie die Endspiel-Universität und geht da ein paar Sachen durch. Das ist ein bisschen relaxter. Deshalb will ich das schon drin haben, aber auch nicht allzu groß, weil ich denke, dass eines der größten Probleme ist, dass viele Leute machen das sehr, sehr gerne und das ist ja auch gut. Aber wenn man besser werden will, müssen halt die anderen beiden Drittel auch drin sein. Also ich würde sagen, das dritte Drittel ist so ein bisschen, was die meisten eh schon machen und die ersten zwei sind so die Sachen, die wahrscheinlich am meisten oder ziemlich sicher am meisten Verbesserungen bringen. Und da muss man sich teilweise ein bisschen dazu anstoßen und zwingen. Ja.
Ohne die Spaßkomponente zu verlieren, weil die ist ja auch wichtig. Ne?
Genau. Ja. Man kann das auch wie versuchen, spielerischer zu gestalten. Also ich kann mir Ziele setzen beim Taktiktraining oder ich kann mir sagen, okay, gestern hatte ich 7 Positionen, schaue mal, ob ich 8 hinkriege. Oder ich kann das mit meinem Freund machen und sagen, wir lösen die gleichen Taktiken und wer verliert, muss ein Abendessen zahlen oder keine Ahnung, was man machen kann. Aber da kann man ein bisschen spielen, dass das eigentlich sonst nicht so lustige auch lustiger wird.
Ja. Auf deine nächste Antwort bin ich gespannt, also besonders gespannt. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Schachverbesserung, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, und der Schachbooster, und da habe ich dich auch ein paar Mal zitiert natürlich, und da steht auch drin, dass man partienah trainieren soll, und da habe ich als Gegenbeispiel das Matt mit Läufer und Springer angeführt, weil das ja in der Praxis kein Mensch braucht, und ich glaube, du hast es auch mal so vertreten, dass man das nicht unbedingt üben muss, und darüber habe ich dann mit Hans-Walter Schmidt gesprochen, dem Ex-Manager von Vishy Anand, und der meinte dann, Michael, du siehst das ganz falsch, weil ich, also Hans-Walter, hab das mit Rustam Kasimdzhanov besprochen, und der meinte, also es gibt keine bessere Methode, das Zusammenspiel der Leichtfiguren, Läufer und Springer, besser zu verstehen als diese Übung. Und deswegen hat der Hans-Walter Schmidt das jetzt in seinen Lektionen von der Chess Tigers Universität ganz weit nach vorne genommen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich mich da geirrt habe oder ob du dabei bleibst.
Da vertrete ich voll deine Meinung. Also da sind wir uns einig. Ich denke halt, das Problem ist häufig, dass sehr viele sehr gute Coaches, die sind sich gewohnt, mit sehr vielen sehr guten Spielern zu arbeiten. Ja, also wirklich hochtalentierte junge Spieler, die enorm viel Zeit haben, um in Schach zu investieren. Und dann sind diese Fragen, ja, soll man das oder soll man nicht, so ein bisschen einfacher zu beantworten. Das meiste ist, ja, man sollte, und dann, es ist auch skandalös, wenn man es nicht weiß, ja. Wenn man jetzt aber das für den Amateur runterbricht, dann wären das einfach viel zu viele Dinge, die einem einfach überfordern. Also da schaue ich teilweise, was Leute sagen. Ich sehe teilweise, ich bin nicht großer Fan von Schach-Ratschlägen auf Twitter zum Beispiel. Da gibt es wirklich riesen viel Müll. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, das sind die 7 Bücher, die du als Anfänger für die Schachstrategie lesen musst.
Und dann kommt die Endspiel-Universität oder sowas.
Oder keine Ahnung, aber dann denkst du einfach so, 7 Bücher für Schachanfänger, das ist ja schon mal absurd, ja? Ich meine, was willst du jetzt ein ganzes Jahr? Hast du vielleicht 2, 3 Bücher durch, wenn du die richtig durchmachst, ja? Je nachdem, wie viel Zeit du hast. Also, das ist viel einfacher zu sagen, ja, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen, aber das dann wirklich umzusetzen, ist praktisch unmöglich. Und deshalb habe ich auch das Gefühl, Springer-Läufer passiert so selten, und vor allem ist, die Leute haben dann das Gefühl, dass sie das wirklich immer wieder repetieren müssen, weil es, sobald du etwas weißt, das nicht mehr zu wissen, ist wie schlecht. Das stresst dich. Ja? Deshalb präferiere ich es, teilweise einfach Sachen gar nicht beizubringen, weil das stresst dann die Person nicht. Das gleiche mit langen Eröffnungsvarianten. Sobald du irgendwie eine 20-zügige Eröffnungsvariante kennst, hast du das Gefühl, du musst das unbedingt repetieren und memorisieren. Das Problem hast du nicht, wenn du einfach, ja, nach 5 Zügen sage ich, spiel mal, ja. Also da, finde ich, muss man den Mut haben dazu, einfach ein paar Sachen, was zu sagen, nee, brauche ich nicht, ist nicht wichtig genug. Natürlich, Rustam weiß das am besten, wie man das für eben Leute machen will, die dann 2-7 haben wollen, ja. Und dann kann man das sicher gut beibringen, und einem jungen Schüler, der jetzt voll motiviert ist, würde ich das wahrscheinlich auch beibringen. Aber wenn jemand sagt, ich arbeite viel, ich spiele so Schach nebenbei, ich habe so eine halbe Stunde, eine Stunde pro Tag, dann wäre das definitiv nicht das, was ich sagen würde, nee, du musst jetzt Springer-Läufer machen und mach mir das nächste Woche nochmal, weil sonst ist das eine Katastrophe.
Okay, dann bin ich ja froh, dass ich da keinen Riesenfehler gemacht habe. Ja, dein Kurs ist ja mehr so, ich sag mal, how-to, ne? Also zu lernen und wie man lernt. Jetzt gibt's ja auch so Gruppentrainings, wo man tatsächlich eben Schach übt. Also ich denke an Gruppentrainings, an sowas wie Chessense von Niklas Huschenbeet oder Killer-Chess-Training oder Pro-Chess-Training oder Dojo. Was hältst du davon? Ist sowas sinnvoll?
Ja, ich denke, das kann schon helfen, ja. Also ich war selber mal bei Pro-Chess-Training, als ich noch aktiv war. Das war, als ich nicht mehr so motiviert war, war das einfacher, mich für Trainings zu motivieren, wenn andere Leute auch dort sind. Also wieso der Gruppenzwang war da hilfreich. Kommt immer darauf an, was man braucht, ja. Also gibt einige Dinge, die sind cool im Gruppentraining zu machen. Zum Beispiel finde ich Partien ausspielen, finde ich sehr interessant, weil da brauchst du halt einen Partner und da ist es praktisch, wenn dir jemand eine Stellung vorgibt. Und man muss sich einfach bewusst sein, natürlich, das ist viel günstiger, als wenn man 1:1 Training hat, aber es ist halt auch weniger auf eine Person eingestimmt. Also wenn man jetzt spezifische Schwächen hat und daran arbeiten möchte, dann ist es vielleicht 1 aus 10 Trainings wird die Schwäche bearbeitet. Also da muss man sich einfach bewusst sein, dass man etwas ein bisschen Standardisiertes nimmt und dann kann das sehr cool sein. Das Gleiche ist ja auch mit Kursen. Ja, also das, wenn jemand jetzt 1:1 mit mir arbeitet, das kostet auch viel mehr als der Kurs, und weil das halt, dann kann ich wirklich auf die kleinste Schwäche eingehen und sonst muss man halt wie die Prinzipien mitgeben, wo jeder dann selber damit auch etwas anfangen kann. Also das muss man sich einfach bewusst sein.
Hm. Jetzt bist du ja auch bei anderen Dingen außerhalb des Schachs so ein bisschen in der Rolle des Schülers, und zwar hast du Tennis und Poker gelernt. Vielleicht kannst du noch erzählen, wie intensiv. Bist du denn da nach der gleichen Systematik vorgegangen, wie du es beim Schach empfiehlst? Kann man da Parallelen ziehen?
Ich denke, unglaublich viel kann ich davon lernen, wie ich jetzt Schach gelernt habe in den letzten Jahren und vor allem auch Schach beibringe. Ich versuche das wirklich bei anderen Sachen auch mitzunehmen, und das funktioniert unglaublich gut. Ich habe das Gefühl, ich lerne wesentlich schneller als die Mehrheit der Menschen, weil ich sehr gut bin darin zu verstehen, okay, es gibt viel zu viele Sachen, ich werde nicht alles lernen können, was ist das Wichtige, wie kann ich mich darauf fokussieren, wie kann ich das, wie so die 20%, die wirklich den größten Unterschied machen, wie kann ich mich darauf fokussieren. Das ist im Poker so, das ist im Tennis so, das ist eigentlich egal, was ich mache, habe ich das Gefühl, kann ich wirklich wesentlich schneller lernen, weil ich mich nicht auf den kleinen Details verliere und so irgendwie die große Perspektive im Blick haben kann und dann sage, okay, das ist halt vielleicht nicht das Interessanteste, das sind die Basics, ja, im Tennis musst du halt einfach den Grundschlag, der muss einfach da sein. Du sagst meistens, willst du schneller, schneller, härter? Und dann sagt der Coach, nee, ganz ruhig, jetzt müssen wir mal sicher rüberkommen und dann später können wir akzelerieren. Und das ist im Schach genau das Gleiche. Ja. Man will irgendwie schnell mal zu diesen coolen Sachen, wo man dann sagen kann, oh, ich kann das, oh, ich kann das. Aber das meiste, was es bringt, ist meistens einfach die Basics wirklich gut abzudecken.
Mhm. Viele haben ja auch manchmal, wenn man trainieren möchte, gute Vorsätze, aber dann Probleme, das dann durchzuziehen, also vielleicht beim Schachtraining oder auch beim körperlichen Sport, sage ich mal. Wie kann man solche Motivationsmuffel, wie kann man da den Dreh bekommen, dass man tatsächlich es schafft, sich auf den Hosenboden zu setzen?
Ich denke, so ein Trick ist allgemein, man will das, was gut ist, aber eigentlich nicht so einfach, einfacher machen als das, was eigentlich einfach ist, aber nicht so gut.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also du willst ins Fitness gehen einfacher machen als nicht ins Fitness gehen. Ah. Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Jahresmitgliedschaft bezahlst im Vorhinein, dann hast du ein gewisses Risiko und hast du wie das Geld schon im Vorhinein bezahlt und dann denkst du, ja gut, jetzt habe ich so 500 Euro ausgegeben, jetzt muss ich schon ein bisschen gehen. Also da hast du so einen Trick angewendet eigentlich, wenn du jeden Monat eine Mitgliedschaft machen würdest, würdest du nach einem Monat einfach sagen, nee, ist mir zu anstrengend, mache ich nicht mehr. Also das ist zum Beispiel so eine Idee. Du kannst Wetten machen mit Kollegen, du kannst dich in Gruppen reinbringen und sagen, okay, wir verpflichten uns alle, eine gewisse Anzahl Trainings zu machen. Du kannst versuchen, das lustiger zu machen. Zum Beispiel Alessia hat erst gerade im Fitness gemerkt, dass man Solitär spielen kann. Das ist so das Kartenspiel, wo irgendwie die Könige und so sortieren musst. Ja? Und das kannst du auf dem Cardio-Gerät machen. Und wir finden das beide so lustig, dass wir überhaupt kein Problem mehr haben, Cardio zu machen. Also wir haben wie so eine Aktivität gefunden, die eigentlich langweilig ist und die lustig gemacht, und jetzt machen wir sie immer. Das wäre so mein erster Tipp, irgendwie kreativ zu sein. Und man kann auch zum Beispiel, wenn du gerne Netflix schaust, aber du weißt, es bringt eigentlich nicht so viel, kannst du sagen, ich schaue nur Netflix, wenn ich eine halbe Stunde Schach trainiert habe. Also dann musst du zuerst das Schach trainieren. Ich glaube, das macht man viel mit Kindern. Zumindest bei mir war das als Kind auch so. Ja. Also irgendwie zuerst das Gute, aber nicht so Lustige, und danach kommt das Lustige. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man sich ein bisschen austricksen kann. Ich denke, so einfach grundsätzlich nur zu sagen, ich will besser werden und deshalb will ich trainieren, das funktioniert langfristig meistens nicht. Man muss wirklich die Angewohnheiten schaffen, damit das, was man machen will, ein bisschen einfacher wird.
Ja, so Routinen schaffen, ne? Dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, ob man es macht, sondern dass man es automatisch quasi macht.
Genau. Ja, zum Beispiel Montagmorgen ist bei uns jetzt immer Aufstehen und Fitness. Das wird auch nicht mehr eigentlich diskutiert. Das ist so Start in die Woche. Es scheißt uns beide an, aber wir machen es halt.
Okay, ja. Okay, dann, wir müssen natürlich auch noch ein bisschen die Tatsache beleuchten, dass du ja aus der Schweiz kommst. Ich hatte bisher nur zwei Schweizer Gäste, die Lena Georgescu und den Peter Hug von DSSP. Wie ist es denn so aktuell um das Schweizer Schach überhaupt bestellt?
Nicht gut, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht mehr so involviert. Ich habe ja den ganzen Blog auf Englisch, war nicht im besten Kontakt mit dem Schachbund grundsätzlich, und deshalb bin ich nicht mehr so in der Schweizer Schachszene involviert, aber ich glaube, es gibt auch nicht so viel, was los ist. Also so nach meinem Gefühl, viele gute Spieler spielen fast kein Schach mehr. Ich bin jetzt voll zurückgetreten, aber auch andere, die eigentlich noch aktiv sind, sind nicht mehr wirklich aktiv. Und bei den Junioren, es sieht leider nicht danach aus, als ob mein Rekord bald geschlagen würde, und das ist jetzt wirklich nicht ein unmöglicher Rekord. Es gab auch eine Zeit lang, ich glaube, vielleicht immer noch, wenn man den Rekord schlägt und unter 20 GM wird, hätte man 1 Kilogramm Gold gekriegt.
Oh.
Das ist schon ein ziemlich großes, also irgendwie, keine Ahnung, 50.000, 55.000 Euro, ja. Also das ist schon ein ziemlich großes finanzielles Interesse eigentlich auch, aber da scheint sich niemand wirklich die Nase zu rümpfen zu wollen.
Okay, also der Schachboom überhaupt nicht angekommen, weil ich dachte, also in der Schweiz ist ja das Schulschach und so, dachte ich, ziemlich groß.
Ja, da bin ich zu wenig drin. Ich denke, das Schulschach ist schon größer geworden, auch durch den Schachboom. Aber irgendwie so in Richtung Spitzenschach kam schon sehr wenig in der letzten Zeit. Vielleicht sind es jetzt dann die Jahrgänge, die besser werden oder die langsam kommen. Aber da ist schon ein bisschen eine Leere da, habe ich das Gefühl, im Spitzenschach.
Okay, dann drücken wir die Daumen. Dann ist ja vor ein paar Tagen auch eine Schweizer Schachbriefmarke rausgekommen, die ja in Bern, du wohnst ja in Bern, ne? Oder in der Nähe, die in Bern vorgestellt wurde. Hast du es mitbekommen?
Mitbekommen, gelesen, aber nicht dabei gewesen.
Okay. Aber auch noch nicht auf den Brief draufgeklebt.
Nee, die werde ich sicher mal kaufen, aber nee, die habe ich nicht selber in den Händen gehabt.
Okay. Ja, mit Blick auf das Datum, am 3. April beginnt das Kandidatenturnier in Toronto. Vielleicht können wir da auch noch ein, zwei Worte drüber verlieren. Wer ist für dich der Favorit?
Jetzt muss ich mein Hirn anstrengen, dass ich überhaupt weiß, wer alles dabei ist. Also siehst du, wie involviert ich bin, ja. Ich denke immer, wenn Fabiano dabei ist, ist er für mich eigentlich der Favorit, wenn Magnus nicht dabei ist. Ich habe das Gefühl, er ist der Stärkste. Aber ja, wird spannend zu sehen. Ich finde die junge Generation, die auch teilweise ein bisschen mit lustigen Mitteln auch noch dazugekommen ist, finde ich schon spannend zu sehen, was dann Prag machen wird zum Beispiel. Prag ist dabei, ja?
Ja, also ich lese gerade mal vor, Nepomniachtchi, der immerhin die letzten beiden Kandidatenturniere gewonnen hat, Pragnananda, Caruana, Abbasov, Vidit, Nakamura, Gukesh und Firuja.
Ja, also ich würde, mein Tipp wäre Caruana. Was mich sehr verwundern würde, wäre Vidit oder Abbasov. Da wäre ich sehr verwundert, wenn das klappen würde. Obwohl Vidit hat ja das Grand Swiss gewonnen, aber irgendwie sonst habe ich nicht das Gefühl, dass er die Durchschlagkraft hat. Und bei Arion ist dabei. Und Gukesh ist dabei,
Gukesh von den Indern noch, ja.
Nicht der Rigaisi. Bei Gukesh, Prag und Firuja wird es wohl darauf ankommen, wie sie ins Event reinkommen. Weil das ist, Firuja ist ja letztes Mal ist ziemlich abgeschifft eigentlich, so als fast höchst gewerteter Spieler.
Ja. Der hat ja zwischendurch dann nachts noch Bullet gespielt, ne, mitten im Turnier.
Genau, auch wie wichtig ist es ihm wirklich, ja? Es war ja irgendwie, es schien, dass es ihm wurscht ist und dann plötzlich am Schluss war es dann trotzdem so wichtig, dass man dann alles organisieren musste für ihn. Das ist auch irgendwie spannend, ja? Weil ich denke, viel hängt wirklich davon ab, wie gut haben sie jetzt gearbeitet, ja? Das sind 3-4 Monate, wo die meisten jetzt nicht mehr so aktiv waren, Trainingslager hatten und so weiter. Und da ist die Frage, kannst du dich wirklich jeden Tag motivieren, Vollgas da Eröffnungen zu analysieren, Aufgaben zu lösen, dies, das? Da bin ich mir nicht sicher. Das ist natürlich bei Caruana zum Beispiel, das ist gar keine Frage. Also der setzt sich einfach hin und macht das. Da habe ich schon das Gefühl, dass der in sehr guter Form sein wird. Und dann Nepo und Hikaru sind wahrscheinlich so die am nächsten von Fabiana, würde ich jetzt sagen. Ja, also es ist wie Fabiano und dann Hikaru und Nepo. Und dann würde ich sagen, okay, Prag, Firuja und Gukesh somit Außenseiterchancen und Vidit und Abasov wäre ich super überrascht. Ja, also da kann ich mich schon ein bisschen rauslehnen, aber wäre ja auch schön, wenn es klappt. Überraschungen sind immer cool, aber da wäre ich sehr, sehr überrascht.
Ja, also ich sage Hikaru, weil er einfach nichts zu verlieren hat und am lockersten scheint, kann ja auch ein entscheidender Faktor sein, ne? So mental gesehen.
Ja, das ist so, ja. Immerhin, ich denke, letztes Mal war auch für Fabiano, war irgendwie, er hat das nicht ernst genommen, dass Magnus nicht mehr spielen will. Und ich glaube, das war auch so ein großer Punkt. Ja, der hat ja voll Harakiri schon zweite Hälfte einfach richtig reingeballert und wäre wahrscheinlich locker Zweiter geworden, hätte er es gewollt. Und immerhin ist das nicht mehr dabei. Ja, also ja, aber Hikaru kann schon auch sein. Ist spannend und ja, es wär auch interessant irgendwie. Ich denke, Schach würde wahrscheinlich noch einen größeren Boom kriegen. Aber ja, es ist auch ein bisschen traurig für alle Profis, wenn der Streamer und ein bisschen daneben spielt, dann das wirklich hinkriegt. Aber es ist Hut ab vor ihm, ja.
Naja, ist es der Fide vorzuwerfen, dass sie es nicht geschafft hat, Magnus Carlsen zur Teilnahme am Kandidatenturnier zu bewegen? Es gab ja offensichtlich Versuche und Angebote, auch das Format zu ändern sogar für ihn.
Ich denke, das ist strukturell ein Riesenproblem seit vielen Jahren, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ihm jetzt, als er es gesagt hat, ja, was willst du, das ganze Dings nur ändern, weil er es jetzt wirklich ernst gemeint hat. Aber ich denke, man hätte vor vielen Jahren schon darüber nachdenken sollen, wenn der Magnus wollte ja am Anfang gar nicht wirklich mitmachen. Das war ja schon das Ding, der war schon der Beste und hat gesagt, nee, ist mir eigentlich zu blöd. Und hat dann irgendwie immer so gegen seinen Willen fast den Titel verteidigt auch noch. Und da hätte man früher irgendwie überlegen müssen, ja, ist es sinnvoll, wollen wir einen Weltmeister und bester Spieler der Welt, der ja beim WM-Kampf irgendwie so halb angemüdert am Tisch sitzt und denkt, muss ich jetzt wirklich da sein und ich gewinne zwar schon, aber lustig ist es nicht. Da muss man sich, glaube ich, längerfristig Gedanken machen, wo man hin will. Ist immer gefährlich, weil halt Hunderte von oder Millionen von Spielern kommen, die Historie vom Schach gar nicht kennen und dann treffen sie auf Funktionäre, die halt mega Schach verwurzelt sind. Und ich will gar nicht sagen, dass das eine oder andere richtig ist, aber das ist halt schon ein großer Umbau eigentlich am Tun und da ja, macht die FIDE nicht immer den besten Eindruck, wie auch sonst nicht übrigens.
Hm. Aber ist das klassische Schach denn wirklich so? Also Magnus sagt ja, er will nur noch schnelle Bedenkzeiten spielen oder halt Chess 960. Ich mag am liebsten lange Bedenkzeiten. Bin ich da total rückständig, oder?
Das Problem bei Magnus vor allem ist wirklich die Eröffnungsvorbereitung. Also das habe ich selber schon gemerkt, ja, auf meinem knapp 2-6 Niveau. Wenn der Gegner mit Schwarz wirklich gar nicht will und gut vorbereitet ist, dann hast du halt teilweise einfach gar keine Partie. Also du hast eine Idee, einen Versuch, erkennt die drei Züge, gut, nach einer halben Stunde gehst du nach Hause. Das ist nicht so lustig eigentlich, ja. Und als Bester der Welt bist du halt noch mehr unter Druck, dass du irgendwie eine Partie kriegst. Aber wenn dir jeder eigentlich praktisch, ja, einfach das Remis mit super Vorbereitung ein bisschen abknöpfen kann, vor allem bei WM-Kämpfen, wo du halt 6 Monate hast, um dich vorzubereiten, ich habe das Gefühl, das macht ihm einfach keine Freude mehr. Und da hast du halt beim Rapid und Blitz nicht das gleiche Problem. Also ich denke nicht, dass es... Er hat ja zum Beispiel auch jetzt 960 oder Freestyle Chess, wie auch immer man es nennen will, hat er ja auch lang Partien gespielt. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist für ihn. Also ich denke, es ist weniger, dass er sich langweilt, weil die Partie lang ist, sondern dass es einfach sehr viel Energie braucht, dass man überhaupt eine Partie kriegt. Und jetzt kann man auch denken, okay, Magnus ist noch so gut, dass er in den meisten Partien, wenn er schwarz ist, will der Weiße auch nur Remis. Also hast du nicht nur das Problem mit Weiß überhaupt eine Partie zu kriegen, sondern auch mit Schwarz. Und mit Schwarz musst du dann schon ein bisschen Schwachsinn machen, damit Weiß gar kein Remis holen kann. Und dann ist es gar nicht mehr so richtig, ist es wirklich noch die Partie? Also das sehe ich als großes Problem eigentlich. Ja, das hat Markus Rager zum Beispiel mir auch gesagt. Ja, in den Eröffnungen kann eigentlich fast jeder Weltmeisterniveau erreichen. Ja, also du hast eine gute Engine, du hast eine Online-Datenbank und dann analysier mal drauf los, ja, viel Spaß. Und das kannst du zum Positiven nutzen, aber für Magnus und vor allem die ganz Guten habe ich das Gefühl, wird es schon langsam einfach ein bisschen mühsam.
Ja, Chess 960 oder Freestyle Chess hast du auch angesprochen. Da würde mich auch deine Meinung interessieren. Es ist ja so, dass der Jan-Henrik Büttner, der deutsche Millionär, kann man sagen, und Internetpionier, der dieses Event inszeniert hat in Weißenhaus und jetzt so eine weltweite Turnierserie draus machen möchte. Und dazu hat er dann auch so einen Elite-Club mit 23 von den besten 25 Großmeistern der Welt gegründet. Ist das für dich der richtige Weg oder entfernen wir uns da so ein bisschen vom, vom klassischen Schach, was die Leute spielen?
Ich finde das eigentlich eine sehr coole Idee. Also ich finde, dafür ist auch schön, wenn private solche Sachen machen, weil wenn der offizielle Weltschachverband, die haben es auch ein bisschen schwieriger natürlich, ja, wenn du einfach sagst, ja, die Weltmeisterschaft ist jetzt so und so, das ist normalerweise nicht zum Ausprobieren da, aber Private können ja probieren und jetzt machen sie mal die Tour und schauen, ob das auf Anklang findet. Und ich glaube, wenn man Schach größer machen möchte, und das ist sicher ein großes Ziel von Magnus selber auch, dann sind solche Events sicher cool und schön. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so wieder so ein exklusiver 2725 Club und tralala ist. Da finde ich halt, ja, nimm doch noch ein paar junge Leute oder macht irgendwelche Qualifikationsturniere oder keine Ahnung was. Das finde ich immer schade, weil man schon oft sieht, dass diese Elo-Zahl jetzt eben schon im Kandidatenturnier sind viele Leute drin, wo man nicht erwartet hätte und die neue Generation pusht voll. Und da gibt es schon viele, wo ich sagen würde, die hätten nicht mehr 2,57, wenn sie nicht einfach immer gegen die gleichen spielen würden und mit Schwarz einfach immer Remis halten wegen ihrem guten Repertoire. Also die haben vielleicht die Spielstärke gar nicht mehr, aber dafür hat es andere, die nachpushen, aber die Möglichkeit nicht haben. Das war das Einzige, was ich da aussetzen würde. Macht das ein bisschen offener, ein bisschen mehr Leute, es macht es auch interessanter.
Ja, da haben wir einen großen, schönen Rundumschlag gemacht um viele Themen herum. Vielleicht noch schnell die Frage, was sind deine Pläne für die Zukunft, außer deine Angebote jetzt sozusagen durchzuführen, die wir vorhin besprochen haben? Gibt es noch was?
Ja, werden sicher noch ein paar mehr Kurse dazukommen. Ich möchte sehr gerne über Mindset etwas machen, das wie so in Kursform bringen, weil ich merke, dass sehr, sehr viele Leute eben mit dem Druck vom Schachspielen und der Elo-Zahl und so weiter Probleme haben. Da nehme ich mir aber wirklich auch die Zeit und vielleicht auch noch mit meinem Sportpsychologen zu sprechen und wie man das wirklich machen kann, weil da möchte ich nicht einfach, Mindset, mach mal das und dann schau mal, vielleicht geht's oder geht's nicht. Und in der nahen Zukunft machen wir einen Amerika-Trip, das wird sicher sehr, sehr cool. Sind wir 10 Wochen so ein bisschen Amerika nach Schach am Abtasten, also so St. Louis und Charlotte und New York City mit den Hustlers und so weiter.
Na cool.
Das wird sicher sehr schön. Ja.
Da macht Alessia dann Videos, wie du gegen die Hustler in New York spielst, aber anonym natürlich, ne? Immer so tun, als könnte man überhaupt nicht spielen.
Das ist zum Beispiel eine Videoidee, ja, genau. Ja. Da gibt es einiges und da ist wieder Alessia voll am Denken und ich werde dann gesagt, du musst jetzt das machen und dann mache ich das.
Sehr schön. Okay. Ja, traditionell bei mir die letzte Frage ist immer, ob wir was Wichtiges vergessen haben oder ob du noch eine Botschaft loswerden möchtest an die Zuhörer.
Botschaft würde ich sagen, ja, versucht die beste Version von euch selber zu sein, aber ohne euch über die kurzfristigen Resultate zu viel zu ärgern. Also kurzfristige Resultate spielen eigentlich fast keine Rolle. Versucht, gute Angewohnheiten zu haben, Freude und Spaß am Schach zu haben und dann wird man auch besser und dann ist es auch einfach lustiger und langfristig praktizierbar, auch mit Verbesserung.
Ja, schönes Schlusswort und dann bleibt mir nur noch dir zu danken, alles Gute zu wünschen, privat für den Amerika-Urlaub, für dein Business und ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Vielen Dank, Noel.
Danke, Michael.
Tschüss. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert, und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 € beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch. Macht's gut, euer Michael.